Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Adalbert von Chamisso ist im kollektiven literarischen Gedächtnis fest als romantischer Dichter verankert. Mit Peter Schlemihl, dem Mann, der seinen Schatten dem Teufel verkauft, hat er eine sprichwörtliche Figur erschaffen. Eine andere Rolle, die er selbst einnahm, ist weniger bekannt und jedoch kulturgeschichtlich ebenso bedeutend, wie uns jetzt dieses Buch enthüllt. Dichter, Naturkundler, Welterforscher. Adalbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassage. Geschrieben hat es der Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker Matthias Glaubrecht. Er ist in Hamburg, wo er lebt, in einem Studio. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Glaubrecht.
Einen schönen guten Morgen.
Ich sag's mal gleich pompös zu Beginn, Herr Glaubrecht. Ihr Buch ist nicht nur rein äußerlich schon ein Hammer mit fast 700 Seiten. Ebenso stark ist die Geschichte, eine Abenteuerfahrt um die halbe Welt mit spektakulären naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja bis zu Charles Darwin vorgedrungen sind. Man reibt sich die Augen und fragt zugleich, warum ist anscheinend Adalbert von Chamisso als Forscher so wenig bekannt?
Ja, das war tatsächlich etwas, was mich auch gleich von Anfang an ebenso fasziniert hat wie verwirrt hat. Ich bin natürlich als Naturforscher auf eine Figur gestoßen, die in Berlin, wo ich damals gearbeitet habe, am Naturkundemuseum, viele Objekte hinterlassen hat. Und man kannte Chamisso aber natürlich immer als Lyriker. Und wenn man dann in der Literatur recherchierte, dann stellte man fest, der ist eigentlich völlig in Vergessenheit geraten, sodass heute auch in den biologischen Lehrbüchern nie ein Hinweis zu finden ist, was er eigentlich gefunden hat, was heute aber Teil des Lehrbuchwissens geworden ist. Und es ist so selbstverständlich geworden, aber die Spuren haben sich eben verloren.
Also ich war so verblüfft bei all dem Interesse, dass man zum Beispiel für die Zeitgenossen der Humboldt-Brüder aufgebracht hat. Da hätte er ja im Fahrwasser doch eigentlich mächtig mitschwimmen müssen, ne?
Das stimmt. Bei Humboldt ist das ja nochmal ein anderes Problem, dass wir heute so retrospektive Zuschreibungen haben für alles Mögliche, was Humboldt gemacht hat. Und da wird ihm viel mehr angedichtet, buchstäblich, als Humboldt gut tut. Und bei Chamisso ist es ganz anders. Da fehlt sozusagen dieser Teil, ihn als Naturforscher noch zu sehen. Und das war natürlich sehr spannend, ihn dann, das hat mich jetzt fast etwas mehr als ein Jahrzehnt gekostet, ihn auszugraben und auch seine Stücke dann tatsächlich wiederzufinden.
Gut, Herr Glaubrecht, dann gehen wir jetzt auf große Fahrt zur Nordostpassage auf der Rurik, so hieß das Schiff. Im Sommer 1815 sticht es in See. Adalbert von Chamisso ist 34 Jahre alt. Wie kam er denn an Bord?
Das war reiner Zufall. Man muss heute, wenn man das ganz hart ausdrückt, sagen, er war dritte Wahl. Das war eine russische Expedition, die so in diesem Zwischenfeld zwischen staatlich organisiert und privater Unternehmung war. Sie diente eigentlich einer Aktiengesellschaft, dem Pelzhandel, den man im Pazifik ausbauen wollte. Und zwei Naturforscher, die man vorher gefragt hatte, die hatten abgesagt aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise aber auch in Ahnung, dass da die Unterbringung auf diesem Schiff, das sind ja kleine Segelboote gewesen, da musste man sich die Kabinen mit mehreren Leuten teilen, dass das alles nicht so angenehm war. Und Adalbert von Chamisso hat durch Kontakte von Literaten, die man damals also wirklich auch über ganz Europa gespannt hatte, einen Brief schreiben lassen in seinem Namen, er wäre gern bei dieser Expedition dabei. Und da hatten die anderen beiden Naturforscher gerade abgesagt. Und innerhalb von 4 Wochen hat man dann gesagt, okay, du bist dabei, begib dich doch bitte entweder nach St. Petersburg zu einem früheren Zeitpunkt im Juni oder dann im August spätestens nach Kopenhagen. Und das hat Chamisso gemacht. Er fährt mit einer Postkutsche über Hamburg und Kiel, dann eine Fähre nach Kopenhagen und geht Anfang August 1815 auf diese abenteuerliche Fahrt. Und ich glaube, er wusste gar nicht, worauf er sich einlässt. Er war noch nie an Bord eines Schiffes und schon bei dem Postschiff zwischen Kiel und Kopenhagen wird er seekrank und das wird sich auch auf der Rurik nachher 3 Jahre lang nicht geben.
Wie ist er denn überhaupt zum Naturforscher geworden? Wie hat sich denn dieses Interesse entwickelt?
Ja, wir würden heute sagen, zweiter Bildungsweg. Er ist als Naturforscher ein Spätgeborener. Er stammt ursprünglich aus einer adligen, aristokratischen Familie, aus dem Lothringischen. Die Familie muss in der Französischen Revolution fliehen. Das sind bewegte Jahre, da ist er 8, 9, 10, die er auch sozusagen traumatisch durchlebt und sein Leben lang ihnen das verfolgt. Er kommt dann und wird in Preußen aufgenommen, wird Mitglied des preußischen Heeres, aber die unterliegen natürlich nachher in dem Kriegen gegen Napoleon, wo er fast gegen seine eigenen Landsleute antritt. Also er macht eine Odyssee durch, findet seinen Weg ganz lange nicht, beginnt in Berlin zu dichten mit Deutschen, die da in der Romantik eine lyrische Ader entdecken. Aber es ist dann ein zufälliger Aufenthalt in Genf, bei der er so ein bisschen aus Langeweile Botanik sich selber beibringt. Und dann beschließt er, er geht nach Berlin an die Universität und studiert Naturkunde. Und da gerät er an die Richtigen, nämlich Professoren, Dozenten, die ihm die ganze Breite der Naturkunde vermitteln, die auch ihn für sehr talentiert halten, ihn gut ausbilden. Und dann ergibt sich diese Chance und wird von allen Seiten unterstützt, weil man sich auch erhofft, dass jemand wie er dann bei solch einer lebensgefährlichen, aber auch das Leben bestimmenden Expeditionen viel Material sammelt, was man dann in Berlin am Naturkundemuseum auch in den Sammlungen gut verwenden kann.
Auf dieser Reise nun schreibt Chamisso alles mit in Form von Weltreisetagebüchern, die erst jetzt transkribiert wurden und die Sie, Herr Glaubricht, als ja wichtigste Quelle einschätzen dieser wissenschaftlichen Arbeit. Wie schreibt er denn hier der Dichter als Naturforscher?
Ja, das hat uns überrascht. Wir haben da tatsächlich ein eigenes Forschungsprojekt auf die Beine gestellt, nachdem wir im Nachlass diese in Leder gebundenen Tagebücher gefunden haben. Das sind zweimal so knapp 400 Seiten Tagebuch. Die sind teilweise akribisch geführt, also wirklich Tagebücher, wie der Name sagt, wo tagtäglich mitgeschrieben wird, wo man sich befindet, welche Tiere man an Bord gehievt hat. Man muss dazu wissen, die haben ja, wenn sie Delfine, Haie harponiert haben, das vor allen Dingen gemacht, um sich unterwegs zu verpflegen. Und der Naturforscher hat davon profitiert, weil er dann die Skelette, dann aber auch manchmal die Eingeweide, Würmer und anderes entdeckt hat. Und Chamisso zeichnet das alles auf und wir können heute eine Lebewelt wieder entstehen lassen durch seine akribischen Notizen. Manchmal sind die kryptisch, also wirklich nur ein Begriff Schnepfe an Bord gesehen. Und da muss man dazu wissen, dass Schnepfen zum Beispiel, Schnepfenvögel im Pazifik gar nicht heimisch sind, dass sie da Zugvögel sind. Und heute wissen wir, dass die 10.000, 12.000 Kilometer nonstop zwischen Alaska und Neuseeland über den Pazifik fliegen. Und wenn da ein Segelschiff ist, dann sind diese ermüdeten, erschöpften Tiere natürlich halsfroh, wenn sie da zwischenlanden können. Und so werden sie dann häufig auch Beute eines Naturforschers, der darüber aber auch Tagebuch führt. Und es war eine wirklich akribische Arbeit notwendig, das erstmal zu entziffern, zu transkribieren. Das haben wir parallel gemacht und das war jetzt für die Biografie natürlich eine völlig neue Quelle, die wir da erschließen konnten.
Fast 3 Jahre dauerte die Reise um die halbe Welt. Die Nordostpassage wird nicht gefunden, so viel darf man verraten, das ist allgemein bekannt. Was entdeckt denn Adelbert von Chamisso als Forscher? Was sind, Herr Glaubricht, so auch aus heutiger Sicht die wichtigsten Erkenntnisse?
Also eine ganz wichtige Erkenntnis für die Biologie ist etwas, was wir als Generationswechsel heute kennen. Das muss man sich so ein bisschen wie die Metamorphose vorstellen. Wir kennen das von der Kaulquappe, die im Wasser lebt, dann zu einem Frosch wird. Aber da ist es, oder wir kennen das von Schmetterlingen, die aus einer Raupe dann zu einem geflügelten Insekt wird. Aber hier ist es, was Chamisso entdeckt, und zwar an marinen Tieren. Das sind einmal Manteltiere, das sind so Tiere, die aber auch ähnlich wie das Quallen machen, so einen Wechsel durchlaufen. Und zwar nicht das einzelne Tier wie bei der Metamorphose, sondern bei diesem Generationswechsel wechseln sich ganze, wie der Name sagt, Generationen ab. Das kommt bei vielen Parasiten vor, das kommt bei vielen Meerestieren vor. Und Chamisso beobachtet das zusammen mit dem Bordarzt als erster bei einer Windstille nördlich von Teneriffa. Das Segelschiff dümpelt da im Wasser. Keiner an Bord hat wirklich etwas zu tun. Sie kommen auch nicht voran, sind da gefangen und dann halten sie ein Fahnentuch ins Wasser, also das dünnste Gewebe, was sie finden können. Und in einem Eimer merken sie dann, sind so transparente Tiere und sie erkennen, die haben unterschiedliches Aussehen und die beiden, Chamisso und Eschholz, haben die Idee, das sind dieselben Tiere in unterschiedlichen Stadien, die sich da wiederfinden. Mhm. Und sie beschreiben das, aber Chamisso scheint da gar nicht so ganz wohl dabei zu sein, denn er hat ja vorher den Peter Schlemihl geschrieben, er wird als Märchendichter bekannt und jetzt macht er etwas, eine Entdeckung, die tatsächlich märchenhaft klingt, dass sich da so Generationen von Tieren, die unterschiedlich aussehen, abwechseln. Und er schreibt, ich habe in meinem Leben wohl Märchen geschrieben, aber als Naturforscher lege ich Wert darauf, hier nur die Fakten zu beschreiben. Und das hat ein paar Jahrzehnte gedauert, bis dann andere Biologen erkennen, dieser Märchendichter, der Autor des Schlemihls, der hat hier etwas ganz Geniales der Natur entdeckt, ein grundlegendes Phänomen, das es überall im Tierreich gibt. Das war vielleicht so die eine große Entdeckung und dann hat er im Pazifik die Korallen beim Wachstum sozusagen bei ihnen zugesehen. Er hat als erster erkannt, noch lange vor Charles Darwin, wie Atolle entstehen. Und Charles Darwin liest später eine französische Arbeit von Adelbert von Chamisso und ist selber dann auf der Beagle-Reise ein paar Jahrzehnte später dort unterwegs. Und wir schreiben heute Darwin diese Theorie von der Entstehung der Atolle zu, aber er hat davon profitiert, dass Chamisso da die richtigen ersten Beobachtungen gemacht hat und aufgeschrieben hat.
Und wie geht es denn für Chamisso selbst weiter nach dieser Reise? Es beginnt ja doch erstmal so eine schöne Geschichte des Ruhms für ihn jetzt als Botaniker und Wissenschaftler zeitlebens, ne?
Ja, ich glaube, das waren auch dann wieder seine Berliner Professoren. Als er zurückkommt, sagt man ihm, also das, was du da beobachtet hast, diesen Generationswechsel, das musst du unbedingt aufschreiben. Damals war üblich, da eine lateinische Schrift zu verfassen. Chamisso konnte das, hat das auch vorher in seinem Studium gelernt, botanische Beschreibungen und auch solche Tierbeschreibungen anzufertigen. Und er veröffentlicht diese Doktorarbeit über dieses Phänomen des Generationswechsels, bekommt dadurch akademische Würden und Weihen und man macht ihn, weil er seinen Schwerpunkt in der Botanik hat, macht man ihn zu einem zweiten Kustos und Kurator am Botanischen Garten und er arbeitet da über Jahrzehnte ganz fleißig die botanischen Sammlungen auf, die er während der Reise angelegt hat, aber auch anderes Sammlungsmaterial, unter anderem von Humboldt und Bonpland und er macht eine Karriere sozusagen als Botaniker, der in Herbarien arbeitet, also die Grundlage für die Beschreibung von Pflanzen überall auf der Welt legt.
Umso unglaublicher, dass dann so eine unrühmliche Geschichte des Vergessens irgendwann einsetzt. Ihr Buch, glaube ich, ist am Ende ja wirklich eine große Biografie geworden, die den ganzen Chamisso jetzt zeigt. Sie schließen aber auch mit einem Appell. Rettet sein Erbe. Und konkret geht es hier um sein Herbarium mit schätzungsweise 60.000 Pflanzen von bis zu 12.000 Arten. Das liegt jetzt aber zum Großteil in St. Petersburg.
Ja, es war
nicht so der beste Ort gerade.
Ja. Es war erstaunlich. Er war ja auf einer russischen Expedition, aber man hat ihm neben einem ganz geringen Gehalt anfangs zugesichert, dass er sein gesammeltes Material tatsächlich nach Abschluss der Reise, die in St. Petersburg endet nach 3 Jahren, dass er das tatsächlich nach Preußen ausführen darf. Das ist durchaus ungewöhnlich, weil es eine russische Expedition ist, aber wie gesagt, sie diente ja auch dazu, den Pelzhandel einer Aktiengesellschaft zu befördern. Und man war gar nicht so sehr an der Naturkunde an sich interessiert. Und Chamisso hat gesagt, ich nehme dieses Material mit, ihr habt mir das zugesagt, ich beschreibe dieses Material und dann wird es auch eine bekannte Expedition. Wenn ich das nicht mache, dann liegt es da und keiner beschreibt es. Und so kam es dann auch. Und vieles dieses Materials ist in sein privates Herbarium gewandert. Das waren 10.000 bis 12.000 Pflanzen, ein Großteil beschrieben, aber eben auch noch viele unbeschriebene Pflanzenexemplare. Und er hatte dann 7 unmündige Kinder 1838 hinterlassen bei seinem Tod. Und die musste er versorgen und er hat testamentarisch verfügt, dass man dieses Herbarium, sein Privatherbarium verkauft. Und in Europa, in Berlin, hat man dafür kein Interesse gefunden, was häufig bei Museen und solchen musealen Sammlungen bis heute der Fall ist, dass da gar nicht oder zu spät erkannt wird, was man da für Schätze hat. Und zwei Forscher in St. Petersburg, damals war das ja europäisch durchmischt, das waren gar keine russischen Forscher, sondern aus anderen Teilen Europas dort arbeitende, die hatten erkannt, was das für ein Schatz ist und haben es für 4.000 Rubel für die Akademie in St. Petersburg, damals Hauptstadt des Russischen Reiches, des Zarenreiches, erworben. Und es hat eine Odyssee durch die verschiedenen Institutionen in St. Petersburg gemacht, liegt heute noch dort und ist bedauerlicherweise überhaupt nicht erschlossen. Es ist auch nicht kuratiert. Es gibt dort keine Versorgung an dieser Institution. Man kümmert sich nicht um diese Pflanzen, wie man sich um viele, viele andere Dinge nicht kümmert. In Russland ist das im Augenblick nun auch das geringste Problem, muss man sagen. Und das ist natürlich ein Kulturerbe und ein wissenschaftlicher Schatz. Und es ist wirklich ein Skandal und ein Jammer, dass es nicht gelungen ist, sich darum adäquat zu sorgen. Und jetzt ist es natürlich auch für eine internationale Gemeinschaft kaum möglich, den Russen da unter die Arme zu greifen und diesen Schatz aufarbeiten zu lassen.
Aber vielleicht wird durch Ihr Buch, Herr Glaubrecht, das Interesse der Öffentlichkeit dafür geschärft. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und nicht nur den Dank der Wissenschaft, sondern viel Ruhm beim Publikum wird Ihnen hoffentlich Ihr dieses Buch eintragen. Dichter, Naturkundler, Welterforscher Adelbert von Chamisso und die Suche nach der Nordostpassage. Jetzt im Galliani Verlag erschienen mit 688 Seiten für 36 Euro.